MDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Rike Schmid und Kevin Kasper lesen den 6. von 7 Ausschnitten aus dem Roman Griechischstunden von Han Kang, der südkoreanischen Nobelpreisträgerin des vergangenen Jahres, in der Übersetzung von Ki Hyang Lee. In den Griechischstunden, es handelt sich um Altgriechisch, sind ein Mann und eine Frau, beide in der Seele versehrt, aufeinander aufmerksam geworden. Mehr ist nicht passiert. Aber dann verirrt sich ein kleiner Vogel in das nahezu leere Gebäude, in dem der Griechischunterricht stattfindet. Beim Versuch, ihm in die Freiheit zu verhelfen, ist der fast blinde Lehrer eine dunkle Treppe hinuntergefallen. Er hat sich an der Hand verletzt und, schlimmer noch, seine Brille, ohne die er fast nichts sieht, ist zerbrochen. Aber es gelingt ihm, auf sich aufmerksam zu machen, und es ist die sprachlose Frau, die ihn findet. Sie spricht zwar immer noch nicht, verbindet aber notdürftig seine Hand und hilft ihm aus dem Gebäude.
Sobald der Gehweg uneben ist, zieht sie an seinem Arm, um ihn darauf aufmerksam zu machen. Sie spürt seine Unsicherheit bei jedem Schritt. Als sie schließlich die dunkle Gasse hinter sich gelassen haben, erreichen sie einen Fußgängerüberweg, der über eine zweispurige Straße führt, und sie schaut sich um. Als erstes brauchen sie eine Apotheke. Auf der anderen Straßenseite befindet sich zwar eine, doch die Rollläden sind geschlossen. In dieser Gegend kommen selten Taxis vorbei. Auch Busse sind außerhalb der Stoßzeiten Mangelware. Wie sie es von den gelegentlichen Stürzen ihres Sohnes kennt, hat sie, rasch und ohne zimperlich zu sein, den Grad der Verletzung eingeschätzt. Die Wunde an seiner rechten Hand ist tief und stark verschmutzt. Sie hat sie kurzerhand mit einem Taschentuch verbunden, das jedoch schon durchnässt. Ohne zu wissen, ob vielleicht Glassplitter darin sind, macht es keinen Sinn, die Wunde zu säubern oder die Blutung durch Druck zu stoppen. Sie schaut ihn von der Seite an und folgt seinem sorgenvollen Blick auf den dunklen Asphalt. Ohne Brille wirkt sein Gesicht fremd. Wahrscheinlich wegen der unerwartet großen Augen und wegen seines Gesichtsausdrucks. Sie merkt, dass er Angst und Verlegenheit zu verbergen sucht. Sie ergreift die unverletzte Linke. Nach einem tiefen Atemzug beginnt sie mit zitterndem Zeigefinger langsam und deutlich auf seine Haut zu schreiben. Wir gehen erst ins Krankenhaus.
Gespräche in der Dunkelheit. Würden Sie bitte die Lampe auf dem Schreibtisch anmachen? Für mich ist das warme Licht der Glühlampe über dem Schreibtisch besser als die Neonleuchte an der Decke. Wenn das Licht zu grell ist, sehe ich weniger gut.
Sie zieht die Schuhe aus und betritt die Einzimmerwohnung. Sehr minimalistisch eingerichtet. Ein Schreibtisch aus knotiger Sicheltanne, ein Bücherregal, etwa 1 Meter breit, daneben ein schmales Metallbett mit einem dunkelblauen Bettbezug. Schlichte Tassen, Schälchen und Teller stapeln sich auf einem Regalbrett über dem Spülbecken. Daran schließt ein niedriger, breiter, freistehender Kühlschrank an. Sie geht zum Schreibtisch, auf dem neben einer Lupe 5 oder 6 aufgeschlagene Bücher liegen, und schaltet die hellbraune Tischlampe ein. Als sie auf dem Weg zurück zur Wohnungstür ist, tastet er gerade an der Wand nach dem Lichtschalter und die grelle Neonbeleuchtung erlischt, die sie bei ihrer Ankunft angemacht hatte. Dafür betätigt er jetzt den unteren Schalter und die gelbe Glühlampe über dem Küchentisch leuchtet auf.
Jetzt brauchen Sie mir nicht mehr zu helfen. Ah, Sie haben meine Tasche hier hingestellt. Nicht, dass sie mir so wichtig wäre, aber ich muss wissen, wo sich die Dinge befinden, damit ich nicht darüber stolpere oder mich stoße.
Eilfertig hat sie nach seiner Umhängetasche gegriffen, um sie woanders hinzustellen, lässt sie nun aber doch neben dem kleinen Schuhschrank. Wegen der feuchten Hitze, trotz der vorgerückten Stunde nicht schwächer geworden, ist ihre Bluse feucht. Ihr ganzer Körper schweißbedeckt, selbst zwischen ihren Haaren, die nicht mehr zum Zopf gebunden sind. Sein Hemd ist am Rücken durchgeschwitzt und die Blutflecke auf der Vorderseite sind mittlerweile getrocknet. Seine rechte, locker herunterhängende Hand ist bandagiert. Die Gesichter und die Arme der beiden glänzen von Schweiß.
Möchten Sie auf dem Sessel Platz nehmen, dort unter dem Fenster? Es ist der kühlste Ort im Raum. Bei dieser Hitze passiert es mir manchmal, dass ich dort einschlafe.
Es ist eine Rekamiere aus Holz, auf der man sich ausruhen, aber auch gut schlafen kann. Sie steuert darauf zu, doch statt sich zu setzen, stellt sie ihre Tasche dort ab. Sie beobachtet, wie er zu seinem Bett geht und sich, ohne zu zögern oder zu straucheln, niederlässt. Im Taxi hatte er gekonnt den Weg beschrieben. Nach der Kreuzung ist es die erste links. Es ist das Gebäude direkt nach dem By the Way. Als das Taxi hielt, raunte er ihr zu: Wir stehen doch vor dem Gebäude neben dem By the Way, oder? Als Antwort drückte sie ihm kurz den Arm, den sie jedoch gleich wieder losließ.
Ich bin untröstlich, aber ich habe leider keinen Ventilator. Ich will nur möglichst wenig besitzen.
Als habe er ihr nichts mehr zu sagen, seit er ein Stück entfernt von ihr sitzt, schweigt er, verlegen dreinblickend. Sein Blick wandert in ihre Richtung und er zeigt mit der linken Hand auf den Kühlschrank neben dem Küchentisch.
Möchten Sie ein Wasser? Im Kühlschrank sind mehrere Flaschen. Nein, bemühen Sie sich nicht. Ich mache das. Ich kann es Ihnen nur leider nicht in ein Glas gießen, mit meiner verletzten Hand.
Er steht auf, geht zum Kühlschrank. Mit der linken öffnet er die Tür und nimmt aus dem oberen Fach zwei kleine Wasserflaschen, die er sich unter den rechten Arm klemmt. Sie will ihm helfen.
Nein, bemühen Sie sich nicht. Ich schaffe das schon.
Vorsichtig nähert er sich und streckt ihr eine der Flaschen entgegen. Immer noch stehend greift sie danach.
Hätte ich meine Brille, würde ich Ihnen einen Eiskaffee zubereiten. Ich habe eine kleine Schwester, die sonst mit Komplimenten für ihren Bruder geizt. Aber meinen Eiskaffee liebt sie. Sie lebt in Deutschland, singt in einem Chor. Von den Sopranistinnen ist sie am längsten dabei.
Da sitzen sie nun, jeder mit einer Wasserflasche in der Hand, er auf dem Bett, sie auf der Rekamiere. Sie betrachtet den mit Parkettmuster versehenen Linoleumboden und die Schatten, die die Möbel werfen. Als sie den Blick nach oben zur Decke wandern lässt, mit einer cremefarbigen Tapete beklebt, sieht sie die Umrisse ihrer beiden Köpfe, erstaunlich vergrößert. Plötzlich fällt ihr auf, dass sie durch das offene Fenster das Zirpen von Grillen hört. Das erinnert sie an die Geräusche auf dem Heimweg entlang der Autobahn. Nur der schreckliche Lärm der Motoren, der ihr jedes Mal vorkommt, als kratzten Tausende von Schlittschuhkufen auf Eis, fehlt hier völlig.
Ich fühle mich ganz seltsam. Vorhin im Krankenhaus hat es mich nicht gestört, allein zu reden. Vielleicht lag es daran, dass sie mir gelegentlich mit einem Händedruck geantwortet haben.
Er streckt kurz seine linke Hand in die Luft, bevor er sie wieder aufs Knie legt. Im Bemühen, den Blick auf etwas zu konzentrieren, das er nur schemenhaft sieht, haben sich drei senkrechte Falten oberhalb der Nasenwurzel gebildet, die an das chinesische Schriftzeichen Chon für Fluss erinnern.
In der Notaufnahme habe ich mehrere Geräusche gleichzeitig gehört. Ich hatte den Eindruck, eine ältere Frau hätte sich verbrannt. Ein 3- oder 4-jähriges Kind weinte und schien dabei fast zu ersticken. Etwas weiter weg stieß jemand merkwürdige Schreie aus. Ich hörte, wie ein Arzt jemanden anherrschte. Er duzte ihn. Du hättest einfach nicht solche Dummheiten machen sollen.
Sie versucht, sich an die Leute zu erinnern, die sie im Krankenhaus gesehen hat.
Ich hätte nie gedacht, dass ich eines Tages in ihrer Schuld stehen würde.
Sie öffnet die Flasche und nimmt einen Schluck. Nach einer kleinen Pause einen weiteren. Dabei lauscht sie dem Spektakel der unaufhörlich zirpenden Grillen.
Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll.
Er unterbricht sich häufig. Anscheinend fällt es ihm schwer, einen Monolog zu führen.
Auf der Arbeit wissen Sie nicht, dass meine Sehkraft so schlecht ist. Es würde nichts bringen, darüber zu reden. Und ich habe es niemandem gesagt, also.
Er verstummt. Sie betrachtet durch das Fenster die Strommasten in der Dunkelheit. Unzählige schwarze Kabel, durch die, unsichtbar und still, Strom in hoher Spannung fließt. Also bitte ich Sie, niemandem davon zu erzählen, hat er sagen wollen, als ihm einfällt, dass diese Bitte ihr gegenüber unsinnig ist.
Im Moment komme ich noch ganz gut zurecht, wenn ich meine Brille habe. Das Problem ist die Zukunft.
Sein Schweigen und die Geräusche der Insekten treffen in einem seltsam unregelmäßigen Rhythmus aufeinander, denkt sie. Biruruk, biruk. Wenn er spricht, legt sich ein Oberton auf seine Stimme, als quäle man die Saiten eines Streichinstruments. Dann herrscht plötzlich wieder Stille, bevor der andere Ton übernimmt.
Als ich erfuhr, dass mein Sehsinn rapide schlechter werden würde, fragte ich meine Mutter, ob das bedeutete, dass alles um mich herum schwarz wird. Aber diese Frage hätte ich besser meinem Vater stellen sollen. Denn diese Augenkrankheit kam von seiner Seite, von ihm, meinem Großvater und meinem Urgroßvater. Aber er verhielt sich immer abweisend, während meine Mutter versuchte, auf jede Frage die bestmögliche Antwort zu geben, egal um was es ging.
Sie hält die Luft an, dann atmet sie langsam aus. Sie musste an ihre eigene Mutter denken, an deren Gesicht auf dem Sterbebett. Die letzten 13 Stunden des Todeskampfs war ihr Atem sehr langsam, Augen und Mund halb geöffnet. Während der Sohn, der 10 Jahre zuvor nach Argentinien ausgewandert war, sich noch mit seiner Frau in einem Flugzeug über den Pazifik befand, via Los Angeles auf dem Weg nach Korea, saß sie bei der Mutter und flüsterte ihr ununterbrochen Geschichten ins Ohr. Im Hospiz hatte man ihr dazu geraten, mit dem Hinweis, dass die Mutter es in ihrer Bewusstlosigkeit durchaus hören konnte. Sie wusste genau, was sie erzählen wollte. Von dem heißen Sommertag, an dem die 4-köpfige Familie damals ihre eigenen Wasserspiele veranstaltet hatte, sie selbst 7 Jahre alt. Von dem betonierten Hof des alten Hauses und den durchsichtigen Wasserfontänen, die aus einem Schlauch spritzten. Wie ihr Vater und ihr Bruder geschickt Eimer mit Wasser befüllten und sie kreischend weglief, während die Mutter, kichernd wie ein Teenager, ihren Mann und die Kinder nass spritzte. Flüsternd erzählte sie immer weiter, während sie die schwärzlichen Lippen der Mutter mit einem feuchten Tuch benetzte, nicht ohne selbst immer wieder Schlucke aus einer Wasserflasche zu nehmen. Als sie irgendwann merkte, dass sie nicht mehr lange durchhalten würde, beschleunigte sie ihr Flüstertempo noch, bis sie schließlich verstummte. Genau in diesem Moment passierte es. Einem kleinen Vögelchen gleich verließ etwas den Körper der Mutter, die nicht mehr ihre Mutter war. »Mama, wo bist du hingegangen?« murmelte sie. Sie dachte in diesem Moment nicht daran, die Lider der Toten zu schließen.
Daraufhin hat mir Mutter geantwortet, dass das nicht stimmen würde. Es gäbe dann helle und dunkle Flächen, nur sind sie verschwommen. Ich konnte mir gut vorstellen, wie das aussehen würde. Tatsächlich sah ich schon alles verschwommen, wenn ich mein rechtes Auge zukniff, weil mein linkes das deutlich schlechtere war. Meine kleine Schwester, die uns zugehört hatte, rannte in die Küche. Sie holte eine milchig-durchsichtige Plastiktüte und hielt sie sich vor die Augen. »Das ist das Sofa, das ist das Bücherregal. Das ist weiß und das ist orange. Ich kann laufen, ohne hinzufallen.« Meine Mutter machte dem Spiel ein Ende, indem sie ihr die Tüte abnahm und sie strafend anblickte.
Er führt die Flasche zum Mund und genießt die Erfrischung. Sie kann seinem Gesicht diese sanfte Regung ansehen. Er scheint glücklich, wenn er an die Seinen denkt. Der sonst etwas düstere und harte Ausdruck wird plötzlich mild.
Meine Mutter war streng. Sie duldete es nicht, dass sich jemand über meine Sehschwäche lustig machte. Jedenfalls fühlte sich meine Schwester von nun an etwas erleichtert. Sie konnte sich ungefähr vorstellen, wie es für unseren Vater in naher Zukunft und für mich irgendwann einmal sein würde. Diese Vorstellung war nicht ganz so schrecklich, wie sie gedacht hatte. Aber meine Mutter war viel zu ernsthaft, um das zu verstehen.
Sie hört zu, ohne sich zu bewegen. In seinem Gesicht ist etwas Lebendiges, einem kleinen Vögelchen gleich. Das berührt sie und ihr wird warm ums Herz. Trotzdem spürt sie gleichzeitig einen schmerzhaften Stich.
»Hören Sie mir zu?«
fragt er plötzlich beunruhigt, die halbleere Wasserflasche in der linken Hand. Er streckt den Arm aus und stellt sie auf den Schreibtisch neben dem Bett.
»Müssen Sie vielleicht gehen? Macht sich Ihre Familie Sorgen?«
Das Gesicht der Frau verdüstert sich schlagartig. Sie erinnert sich, wie sie mit ihren Cousins Fangen spielte, als sie klein war. Im Dorf bei ihrem Onkel, dem Geburtsort ihres Vaters, wo alle den gleichen Nachnamen trugen. Nachdem sie ihr die Augen verbunden hatten, verschwanden die älteren Cousins. Jedes Mal, wenn sie die Arme in eine Richtung ausstreckte, in der sie jemanden vermutete, hörte sie gedämpftes Kichern. Sie fuchtelte mit den Händen in der Luft herum, bis sie plötzlich ein seltsames Gefühl beschlich und sie damit aufhörte. Sich das Tuch vom Kopf reißend, durchsuchte sie alle Zimmer, deren Türen offen standen. Dann verstand sie, dass die anderen gegangen waren.
»Hören Sie mir noch zu?«
Der freudige Gesichtsausdruck ist verschwunden. Das lebendige Vögelchen versteckt sich und macht sich noch kleiner. Sie zögert, dann bewegt sie Füße und Knie, um ihm zu zeigen, dass sie ihm noch zuhört. Sie stellt die Wasserflasche neben sich auf die Rekamiere. Er wartet kurz, bevor er fortfährt, den Blick auf ihr Gesicht gerichtet, das er nur schemenhaft erkennt.
Als ich nach Seoul zurückkehrte, habe ich meine Mutter und meine Schwester in Deutschland zurückgelassen. Ich habe einen einfachen Flug gebucht. Erst hatte ich überlegt, mir ein Ticket mit offenem Rückflug zu kaufen, bin dann aber meinem Bauchgefühl gefolgt.
Er befeuchtet seine Lippen mit der Zungenspitze. Die Pausen zwischen zwei Sätzen sind lang. Wenn man im Dunkeln schreibt, lässt man auch immer viel Platz zwischen den Zeilen, aus Angst, sie könnten sich sonst vermischen.
Das Flugzeug flog nach Osten. Nach Osten. Mit Hilfe des Westwinds. Beim Blick nach draußen hatte ich den Eindruck, wir würden auf einem großen Pfeil sitzen. Ein Pfeil, der sich nicht auf eine Zielscheibe zubewegte, sondern von ihr weg.
Sie verursacht wieder ein Geräusch, indem sie langsam und vorsichtig ihre Fußstellung verändert.
Die eine Hälfte der Passagiere war deutsch, die andere koreanisch. Die einzige koreanische Stewardess der Fluglinie fragte in ihrer Sprache: »Was darf ich Ihnen zu trinken bringen?« Da musste ich spontan lachen. In diesem Flugzeug fiel ich endlich nicht mehr auf.
Er benetzt die Lippen mit etwas Wasser.
Sobald wir damals in Frankfurt ankamen, befand sich meine Mutter in ständiger Sorge. Fast zwanghaft ermahnte sie uns, dass wir als Ausländer auffielen und deshalb besonders bemüht sein müssten, uns richtig zu verhalten. Sie stritt sehr häufig mit meinem Vater über Belanglosigkeiten. Vor allem, wenn wir am Wochenende etwas unternahmen.
Sein Mund verzieht sich traurig.
Und ich hatte den Eindruck, dass die Ängste meiner Mutter übertrieben waren. Im Nachhinein betrachtet hatte sie doch meistens recht. Ausländer wurden diskriminiert, wenn auch oft unsichtbar. Auch in der Schule, die meine Schwester und ich besuchten, und in den Firmen und Ämtern, mit denen mein Vater zu tun hatte. Ich erinnere mich an eisige Blicke, missbilligend oder gar hasserfüllt. Da fiel es schwer, diese Leute nicht für Rassisten zu halten.
Jedes Mal, wenn sein Schweigen zu lang wird, gibt sie ihm durch eine Bewegung zu verstehen, dass sie durchaus noch wach ist. Sie fährt mit der Hand über die Lehne des Sitzmöbels, streicht ihre Haare nach hinten. Dann sitzt sie wieder still.
Meine Mutter war immer müde. Nachdem wir nach Mainz umgezogen waren, wo sie einen asiatischen Lebensmittelladen aufgemacht hat, um anstelle meines Vaters das Geld zu verdienen, sah ich sie so gut wie nie mehr lächeln. Sie beschwerte sich regelmäßig. In diesem unsäglichen Land muss man sogar Fremde anlächeln. Ich mag nicht mehr lächeln. Ich möchte nach meiner Vorstellung leben. Ich lächle nicht mehr, auch daheim nicht. Das bedeutet allerdings nicht, dass ich wütend bin. Versteht mich nicht falsch.
Immer wenn sie sich regt, wird ihre Bewegung von dem Schatten an der Decke um ein Vielfaches vergrößert. Beim leichtesten Zittern ihres Kopfes oder ihrer Hände fängt der Schatten an zu wackeln, als tanzte er.
In der Pubertät fiel mir das Lächeln auch schwer. Es war hart, sich immer voller Elan und Selbstbewusstsein zu zeigen und gleichzeitig darauf zu achten, wann man jemanden lächelnd grüßen musste. Immer öfter betrachtete ich das als körperliche Anstrengung. An manchen Tagen hatte ich zudem das Gefühl, das falsche Lächeln der anderen nicht mehr ertragen zu können. Dann machte ich auf asiatischen Bad Boy, der Kampfkunst kann. Ich zog meine Mütze tief ins Gesicht und lief mit mürrischer Miene durch die Gegend, Hände in den Hosentaschen.
Gerade bewegen sich die beiden überdimensionalen Schatten an der Decke nicht. Lautlos verharren sie in gehörigem Abstand voneinander, mit klar umrissenen Konturen.
Als das Flugzeug schließlich in Incheon landete, verließ ich es mit einem Lächeln, gezwungenermaßen schon zur Gewohnheit geworden. Wenn ich jemandem aus Versehen zu nahe kam, wollte ich mich auf Deutsch entschuldigen. Wenn mich beiläufig jemand ansah, lächelte ich instinktiv. Während ich mir den Weg durch die Leute bahnte, die auf ankommende Fluggäste warteten, wurde mir klar, dass ich in dieser Eingangshalle endlich kein Aufsehen mehr erregte, weil ich einer unter vielen war. Dass ich wieder in einer Kultur war, in der man Fremde nicht grüßt und sie auch nicht anlächelt. Warum das mir plötzlich ein Gefühl von Einsamkeit vermittelte, verstand ich zunächst nicht.
Das Zirpen der Grillen durchbricht die Stille, die den Raum überspannt wie Stoff den Stickrahmen. 1000 Nadeln gleich durchlöchert es das Gewebe. Die Schatten bewegen sich immer noch nicht. Sie hält den Atem an. Sein Gesicht ist blass, fast wie Eis. Sie blickt nach draußen. Die elektrischen Leitungen bilden ein ziemliches Wirrwarr. Obwohl umgeben von harmlos wirkender Stille, übertragen sie dank der hohen Spannung Stimmen und Bilder und lassen Leuchtreklamen blinken. Ich bin drauf und dran, mich zu übergeben, murmelt sie tief in ihrem Inneren, weit weg von Kehlkopf und Zunge. Einige Monate zuvor hatte sie sich mehrere Tage lang alle 1-2 Stunden übergeben müssen. Das war nach dem Prozess, als sie das Sorgerecht für ihr Kind verlor. Am Ende der Woche war ihr Sohn bei ihr und sie machte ihm ein Reisomelett, da er das liebte. Sie selbst begnügte sich mit etwas Kohl. Manchmal pürierte sie ihn in einem Mixer, manchmal garte sie ihn mit Dampf. Jedenfalls war Kohl das einzige Lebensmittel, das ihr Magen vertrug. »Du wirst noch zum Hasen«, hatte ihr Sohn gesagt, »oder von oben bis unten grün.« Sie lachten beide, bevor sie zur Toilette ging, um sich zu übergeben. Dann spülte sie sich den säuerlichen Geschmack aus dem Mund, bevor sie zu ihrem Sohn zurückging und ihn halb scherzhaft fragte, »Warum sind Kaninchen dann nicht grün, obwohl es ihnen sicherlich nicht an Gras mangelt?« Ihr Sohn hatte geantwortet, »Das kommt, weil sie auch Karotten essen.« Sie platzte vor Lachen, während sie gegen die wiederkehrende Übelkeit kämpfte.
»Dass ich jetzt schon über einen längeren Zeitraum als einziger rede, erinnert mich irgendwie an damals. Daran, dass wir uns gemeinsam in diesem riesigen Grab befanden, umgeben von Überresten tausender Kadaver, die sich auflösen, bis keine Spur mehr von ihnen übrig ist, während durch unsere Körper warmes Blut floss.«
Tinte vermengt sich mit Tinte, eine Erinnerung mit der nächsten, ein Blutstropfen mit dem anderen. Ein erneutes Achselzucken verdrängt das vorherige, ein Lächeln das andere.
»Ich bin müde.«
Er verstummt wieder.
»Ich glaube, wenn ich jetzt einschlafe, wache ich bestimmt tagelang nicht mehr auf.«
Er beißt die Zähne zusammen und schwelgt weiter in Erinnerungen. Noch einmal geht er die Orte durch, über die er bereits gesprochen hat. So wie sie das tut, wenn sie das Eis der Stille berührt. Schmilzt die Eisdecke, tun sich 3 Wege auf. Eine weitere Eisdecke, 3 weitere Wege. Eine noch dickere Eisdecke, 3 weitere Wege. Bis ins Unendliche verzweigt.
»Nur ein einziges Mal bin ich mehrere Tage lang nicht aufgewacht. Jemand hatte mir ein Holzscheit auf den Kopf geschlagen. Aber kein Verbrecher. Ich kannte denjenigen sehr gut. Mein Brillengestell ging dabei kaputt und hat mich im Gesicht verletzt. Ich habe immer noch die Narbe.«
Ihre Augen richten sich auf die kaum sichtbare Linie, die von dem einen Auge bis zum Mund verläuft. Plötzlich wird ihr bewusst, dass die Nacht schon weit fortgeschritten sein muss, weil das Zirpen der Grillen, das ihr vorhin nie zu enden schien, zunehmend verstummt. Bei vielen der dunklen Wohnungen stehen wegen der Hitze die Fenster offen. Durch die engmaschigen Fliegengitter schlüpft Finsternis wie ein Geist.
»Ich hatte das Bewusstsein verloren und bin erst wieder im Krankenhaus aufgewacht. In einem Dreibettzimmer, das ich für mich allein hatte. Da lag ich also und dachte nach, in die schwarze Nacht starrend. Wird es bald heller oder wird es noch dunkler?«
In diesem Augenblick taucht aus ihrem Unterbewusstsein ein lang vergessenes Wort auf. Sie will es zurückdrängen. Früher bezeichnete man das Zwielicht der Morgen- und Abenddämmerung mit einem sinokoreanischen Wort, das mit Ho anfing. Das Wort bedeutet so viel wie, einen Fremden, den man in diesem Halbdunkel nicht erkennen kann, aufzufordern, sich zu erkennen zu geben. Dieses Wort, das sie nicht vollständig erinnert und das einen ähnlichen Ursprung hat wie der französische Ausdruck L'heure entre chien et loup, die Stunde zwischen Hund und Wolf, rumort in ihrem Inneren.
»In diesem Moment kamen meine Mutter und meine Schwester ins Zimmer und schrien erleichtert auf. Meine Schwester holte sofort eine Krankenschwester. Und dann kam ein übernächtigt wirkender Assistenzarzt mit zotteligen Haaren, klärte mich über meinen Gesundheitszustand auf. Vor dem Fenster war das bläuliche Schimmern der schwarzen Nacht gewichen.«
Als Kleinkind war sie einmal nach einem langen Nachmittagsschlaf auf Knien bis zur Küchentür gekrochen. Wie in traditionellen Küchen üblich, führten ein paar Stufen hinunter, die sie auf dem Allerwertesten hinabrutschte. Auf der Schwelle angekommen, sah sie ihre Mutter vor dem Petroleumofen hocken und Bohnen kochen. Noch etwas benommen fragte sie: »Mama, ist jetzt morgen?« Ihre Mutter brach in lautes Lachen aus. Die Dunkelheit, die in der alten Küche herrschte, konnte Nacht vortäuschen. Die Schwärze war dichter und tiefer als während der Morgendämmerung und dauerte sicherlich länger. Unbewusst hatte sie wohl deswegen das Bedürfnis, ihre Mutter zu fragen, ob es schon morgen sei.
Der Arzt erklärte mir, dass ich 3 Tage im Koma gelegen hatte. Dass niemand verstehen konnte, warum, da die äußeren Verletzungen eigentlich nicht so schlimm waren.
Über sein Gesicht gleitet ein seltsam wehmütiges Lächeln.
Das war das erste und das letzte Mal, dass ich so tief und traumlos geschlafen habe.
Ein Lächeln breitet sich über das ganze Gesicht aus, wie Wasser, das von trockenem Holz aufgesaugt wird.
Später,
seine Stimme wird schwächer,
werde ich nur noch in meinen Träumen sehen können.
Er scheint vergessen zu haben, mit wem er spricht. Es hört sich fast an, als ob er sich an jemanden richtet, der gar nicht im Raum ist.
Rosen. Das rötliche Innere einer Wassermelone, das sich wie eine Blume öffnet, wenn man die Frucht halbiert. Die Nacht des Laternenfests. Die Schneeflocken. Das Gesicht einer Frau aus der Vergangenheit. Wenn ich aus einem Traum erwache, öffne ich die Augen nicht, denn die Welt um mich liegt in Dunkelheit.
Sie spürt, wie Müdigkeit sie übermannt und ihr die Augen zufallen. Mit einiger Anstrengung reißt sie wieder auf. Sie kann gar nicht glauben, dass sie hier ist. Als sich ihre Lider nochmals schließen, scheint die Realität aus dem Fokus ihres Bewusstseins zu rücken. Vielleicht wird sie beim nächsten Augenöffnen ihre Wohnung, ihr Wohnzimmer und ihre Decke sehen. Vielleicht hat sie sich auf ihr Sofa gelegt und ist eingeschlafen, eine alte Gewohnheit. Das gleiche Gefühl der Unwirklichkeit hatte sie wenige Stunden zuvor, während der Zeit, die sie allein im leeren Klassenzimmer verbrachte und auf den Unterricht wartete. Der Lehrer, normalerweise vor seinen Schülern da, ließ sich diesmal offenbar Zeit. Weder der mittelalte Mann, der gerne hinter der Säule sitzt, noch der großgewachsene Masterstudent, der einmal an eine dunkle Wand gelehnt spitze Bemerkungen zwischen den Zähnen hervorgepresst hatte, noch der picklige Philosophiestudent, der ihr immer neugierige Blicke zuwirft, waren gekommen. Die Tafel, das Podest und die übrigen Tische waren leer. Die beiden Ventilatoren standen still, schräg an der Wand, als würden sie sich abwenden. Ein seltsames Gefühl stellte sich ein, als vor ihren Augen plötzlich die leeren Plätze von telefonierenden oder miteinander redenden Mitschülern besetzt waren. Schnell kniff sie die Augen zusammen. Ihr persönliches Zeitempfinden schien sich verschoben zu haben. Sie hatte das Gefühl, es würde nie mehr mit dem der anderen Menschen zusammenkommen. Wie Gesteinsschichten, die sich tektonisch verschoben haben. Abwesend lauschte sie dem entfernten Lärm der Automotoren, als sie, einem Impuls folgend, Lehrbuch, Heft und Mäppchen in die Tasche packte. Ohne das Licht des in tiefer Stille ruhenden Raumes auszuschalten, betrat sie den dunklen Gang, auf dem ihre Schritte besonders laut widerhallten.
Rike Schmid und Kevin Kasper lasen den vorletzten Ausschnitt aus dem Roman Griechischstunden von Han Kang in der Übersetzung von Ki Hyang Lee. Das Buch ist im Aufbau Verlag erschienen, das Hörbuch bei Finch & Zebra. Und diese Folge finden Sie bei uns im Internet ndr.de/kultur und in unserer NDR Kultur App. Morgen um 8:30 dann die letzte Folge.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Juliette Groß. Nach dem Messerangriff auf eine Kindergartengruppe in Aschaffenburg herrscht bundesweit Entsetzen über die Tat. Ein Mann und ein Kind starben bei der Attacke. Tatverdächtig ist ein 28-jähriger Mann aus Afghanistan. Aus München, Antje Dörfner.
Trauer und Fassungslosigkeit, so lässt sich die Stimmung in Aschaffenburg beschreiben. Am Vormittag will der Oberbürgermeister einen Kranz niederlegen. Auch ist im Laufe des Tages ein Trauergottesdienst geplant. Die Polizei will bei einer Pressekonferenz über den Stand der Ermittlungen informieren. Die Beamten waren nach dem Angriff schnell zur Stelle und nahmen den mutmaßlichen Angreifer fest. Der Afghane war nach Angaben des bayerischen Innenministers in psychiatrischer Behandlung und offenbar bereits wegen Gewaltdelikten aufgefallen. Noch am Abend hatte Bundeskanzler Olaf Scholz die Chefs von Verfassungsschutz, Bundeskriminalamt und Bundespolizei ins Kanzleramt geleitet.